Einen schönen guten Morgen. Heute zeichnen wir wieder einen Sonntagmorgen auf. Einen schönen guten Morgen, sage ich deswegen, zu Willehome, Folge Nummer 82 mit dem lieben Chris aus Bayreuth. Guten Morgen, lieber Chris.
Morgenstund hat Gold im Mund. Guten Morgen.
Hallo. Das ist wirklich für uns beide eine sehr ungewöhnliche Zeit eigentlich. Aber verschiedene Zwänge haben uns, wir mussten ja am Wochenende aufnehmen und da wir beide gerade wach waren, mehr oder minder, dachten wir, fangen wir an. Jetzt habe ich schon meinen Gedanken verloren. Ach so, für die Leute, die bei Instagram ein Bild gestern gesehen haben und da ist nämlich mein Kater drauf. Und dann meinten, ach, das ist die Podcast-Mieze. Kannst du mal den Kater, kannst du mal die Leute korrigieren, dass das kein nettes Tier ist? Du hast ihn ja kennenlernen dürfen.
Das ist furchtbar. Dieses Tier, kein Gefühl für Distanz.
Genau. Distanzlos. Dieses Vieh ist distanzlos. Das stimmt. Also da, ich wäre auf kein Wort gekommen, was ihn besser beschreiben kann. Glückwunsch. Ist wirklich distanzlos. Also es ist kein nettes Tier. Allen, die dieses Foto gesehen haben und gesagt haben, das ist die Podcast-Mieze. Mieze ist viel zu niedlich für diesen Terroristen. Ist aber dir damals in den Schlafsack gekrochen?
Das nicht, aber ich musste aufpassen. Also ich bin aufgewacht, habe die Augen geöffnet und 10 Zentimeter Abstand schauten mich zwei Katzenaugen an. Das war im ersten Moment wirklich mal so ein bisschen Schock.
Ich hätte gerne das Foto gesehen, weil ich hätte gerne gewusst, wer erstaunter guckt, dass da auf einmal jemand bei uns im Wohnzimmer rumliegt oder dass bei dir so ein Fellvieh vor dir sitzt. Ja, also das ist nicht nett.
Man kann es auch positiv ausdrücken, also es ist ein sehr geselliges Tier.
Ja, ist sehr gesellig.
Es schätzt dann doch die Nähe zu einem.
Ja. Alles die Formulierungen, die man in seinem Arbeitszeugnis nicht lesen möchte. Sehr gesellig und kommunikativ. Wintersaison, nicht so viel los, deswegen wird es wahrscheinlich auch gar nicht so eine lange Folge, aber ein paar Sachen, dachten wir, muss man doch ansprechen. Entsprechend kurz, noch zwei Sachen. Vielen Dank für eure Flatters, ist heute der zweite, am ersten kriegt man immer die Abrechnung und es hat mal wieder gereicht, um unsere monatlichen Kosten zu decken, das ist super.
Genau.
Danke dafür.
Apropos Winter auch nochmal dazwischen, oder wolltest du noch
sag ruhig.
Organisatorisches sagen, weil dann möchte ich nicht zwischengrätschen.
Es gab diese Woche einen sehr lustigen Twitter-Dialog, dass jemand nach einer Podcast-Empfehlung frug, weil er Fahrrad fährt und da habe ich natürlich zwischengegrätscht und da wurde uns gesagt, wir sind jetzt schon im Mainstream angekommen, also der Mensch kannte uns schon und hat schon alles gehört. Wie fühlt sich so im Mainstream, Chris?
Boah, für mich ist jetzt die Information auch noch recht neu, deshalb habe ich noch gar keine Zeit gehabt, mir wirklich Gedanken darüber zu machen. Das müsste ich dann wohl in den nächsten Tagen mal machen.
Ja.
Ob das jetzt wirklich, wenn man das mit Fernsehen jetzt vergleicht, ob das dann wirklich jetzt schon RTL Pro7 ist oder ob das dann eher dann...
Ich würde dich insbesondere eher dann in der Nachfolge von Thomas Gottschalk in Wetten, das sehen.
Da müssten meine Haare aber noch ein bisschen länger werden.
Ja, aber dann, also die hohe Stirn, ne, kommend, ja. Engelsgleiche Gestalt, ist schon eine gewisse Nähe nicht zu verleugnen. Ich glaube, ihr kommt ja auch aus derselben Gegend, oder?
Ist das nicht ich anders? Glaube, wenn ich mich nicht irre, dass Thomas Gottschalk aus Kulmbach kommt.
Das weißt du also auch. Du hast auch das Geburtsdatum parat.
Nein, ich weiß es deshalb, weil ich habe ja nicht weit weg von Kulmbach studiert, also nur so 20 Kilometer weg. Okay. Und da bekommt man sowas mal so als Randinfo so ein bisschen mit.
Okay, also lagen wir damit auch gar nicht so weit entfernt. Also der Thomas Gottschalk der deutschen Sport-Podcast-Szene, Chris. Ja, also wir sind im Mainstream angekommen, denk mal drüber nach. Und jetzt was du, Winter?
Genau, also man spricht ja sonst immer über die Freiluftsportart Radsport. Man ist den widrigsten Bedingungen manchmal ausgesetzt. Man merkt jetzt, es wird Winter, also es geht jetzt sogar in die Halle. Also auch das gibt's. Und wir hatten vor einiger Zeit, haben wir schon mal darüber gesprochen, Jens Vogt, herzlichen Glückwunsch nochmal. Weltrekord gepackt, war leider nicht von langer Dauer, denn ein junger Österreicher hat sich auf den Weg gemacht, den Rekord zu brechen und hat das auch geschafft.
Ja, wirklich überraschend war das ja nicht, weil wir sind ja alle schon davon ausgegangen, nein, dass vielleicht nicht der Nächste, der antritt, ihm den Rekord schon wieder abnehmen wird, aber dass, wenn jetzt einer sich mal ernsthaft damit beschäftigen wird, dass er es sich den holen wird. Und der Brändle, du sagtest ja Österreicher oder Schweizer und er ist ein Österreicher. Sag mal, was kennst du was von seiner Vita? Also ich gucke mir jetzt hier so den Wiki-Eintrag an. Also im Einzelzeitfahren ist er schon mehrfach aufgefallen. Also österreichischer Meister war er über Jahre.
Also ich glaube, dass er damals in diesem Photon-Servetto-Team fuhr. Oder was war das? Georgs dann?
Genau, ganz genau.
2012 musste das gewesen sein. Das weiß ich, weil da einer meiner damals...
Nee, 2012 war er im Team NetApp.
Ach echt?
Ja. Aber das ist ja ein schöner Beweis, dass du das nicht alles immer nur abliest, sondern dass du das aus deinem Gedächtnis herauskramst und deswegen solche Fehler passieren. Er war 2010, 2011 im Team Photon Servetto und dann Georgs TMC. Okay. Ist 12 zu Team NetApp und dann 13 IHM Cycling gewechselt.
Aber ja, also schon sehr früh Profi geworden. Er ist jetzt gerade mal 24 und man spricht da jetzt schon über 4 Jahre, ich nenne es mal Berufserfahrung, also in dem Alter mit Sicherheit sehr beachtlich. Aktuell fährt er fürs Team IAM. Ja, und er hat schon ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich auf die Bahn da vorzubereiten. Also Jens Vogt hat das ja quasi noch als Abschluss der Karriere quasi fast noch angehängt. Matthias Brente, da kann man jetzt fast von ausgehen, dass der sich nochmal so ein bisschen gezielter da nochmal drauf vorbereitet hat, nach der Saison dann quasi.
13-14 war österreichischer Meister im Einzelzeitfahren. Also jetzt kann man schon davon ausgehen oder ist so sagen, dass er eine Art Spezialist dafür ist.
Da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer damit, weil österreichischer Zeitfahrmeister.
Hey, nicht gegen die Ösis.
Wie spanischer Skisprungmeister, also übertrieben, mit Sicherheit, klar. Aber mir würde jetzt auch kein österreichischer Zeitfahrer jetzt wirklich einfallen, der jetzt mal bei einer Tour mal unter den Top 10 war oder mal bei einem WM-Einzelzeitfahren da mal irgendwas gerissen hätte in der jüngsten Vergangenheit.
Also die Namen sagen mir jetzt auch nicht so wirklich was, um mal ganz ehrlich zu sein. Müsste man mal das Ergebnis in Ruhe googeln, aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Er hat Vogt einen guten Kilometer oder fast einen Kilometer, dreiviertel Kilometer abgenommen. Ganz ehrlich, mir jetzt einzuschätzen, ob das viel oder wenig ist, tue ich mich ein bisschen schwer. Wenn er es prozentual ausrechnen würde, wären es dann wohl etwa 1,5% besser. Es ist jetzt nicht die Welt, aber es ist auch jetzt nichts.
Also es ist schon was, wenn man mal sich überlegt, dass er ihm wohl so 43 Sekunden etwa abgenommen hat. Und wenn man das mal dann so sieht, okay, Zeitfahren, 52 Kilometer, okay, 43 ja. Sekunden, ist jetzt kein spannendes Ergebnis oder kein knappes Ergebnis. Auf der anderen Seite, diese Entwicklung, das ist jetzt wieder Richtung Stunden-Weltrekord geht, also überhaupt das Interesse, das ist jetzt erst wieder relativ neu seit der Regeländerung. Und ich glaube, dass ein Brändle oder auch ein Vogt mit einer vernünftigen Referenz, also vor allem so ein Jens Vogt, da wäre vielleicht noch mehr drin gewesen sogar. Mhm. Aber es ist, glaube ich, schwierig, ein Tempo für sich zu finden, mit dem man dann auch wirklich weiß, man schafft es auch durchzuziehen. Man hat jetzt bei Jens Vogt gesehen, er hat am Anfang ein bisschen slow gemacht und ist dann hinten raus.
Übrigens kurz, wenn ich dich unterbreche. Der Kater. Ja.
Ich höre schon, ja.
Entschuldigung.
Er will auch mitmachen. Ja, Jens Vogt hat gemächlich angefangen und es wurde hinten raus immer schneller. Das hat man dann auch bei der Durchschnittsgeschwindigkeit gemerkt. Und Brändle, der hat sich das vielleicht schon so ein bisschen so als Referenz genommen und hat gesagt, hey, wenn so ein Jens Vogt hinten raus da noch stärker wurde, dann wäre es vielleicht besser, am Anfang ein bisschen schneller anzugehen. Und Brändle hat ja relativ früh dann schon einen recht großen Vorsprung sich aufgebaut und hat hinten raus dann wieder so ein bisschen verloren.
Ich glaube auch, dass das, das so einer der Punkte sein wird, oder der Punkt ist, die mich sehr, sehr sicher sein lassen, dass es in Zukunft noch deutlich schnellere Zeiten, oder nicht deutlich schnellere Zeiten, aber deutlich längere Strecken gefahren werden in dieser Stunde. Wenn sich so Experten wie Tony Martin, Cancellara, Wiggins oder so dran trauen. Wiggins hat es ja, glaube ich, jetzt fürs nächste Jahr angekündigt.
Richtig. Also Wiggins will nächstes Jahr im Sommer will er da starten. Also er hat ja angekündigt, so seine Straßenkarriere will er jetzt so langsam ausklingen lassen. Sein großes Ziel ist jetzt nochmal, sind die Bahnwettbewerbe in Rio de Janeiro 2016 und er wird vielleicht nächstes Jahr noch so ein bisschen so eine Übergangssaison. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er nochmal das Ziel Paris-Roubaix nochmal verfolgt und dann in der Folge aber dann direkt Richtung Stunden-Weltrekord schielt. Und Wiggins hat er natürlich eine enorme Bahnerfahrung. Also er weiß genau, wie man da vielleicht auch mit welcher Haltung man da fahren muss, wie man in die Kurven geht. Und das sind alles so Erfahrungswerte, die er auf jeden Fall einem Toni Martin deutlich voraus hat.
Also ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand eine Marke setzt von auch, obwohl er vielleicht von den Ergebnissen her im Vergleich zu Toni Martin jetzt identisch ist oder genauso viel gute Ergebnisse im Zeitfahren eingefahren hat, hat er doch diesen deutlichen Vorteil in Bezug auf seine Erfahrung. Er kommt ja von der Bahn und ich glaube, wenn jemand eine Marke setzen kann, die über einen langen Zeitraum Bestand halten wird, dann ist das Bradley Wiggins. Auch im Vergleich zu einem Cancellara oder wer da sonst noch so sich da jetzt tummeln wird.
Also ein Cancellara. Ja, er hat nicht mehr die absolute Zeitfahrstärke. Und du hast Toni Martin jetzt angesprochen. Also ich glaube, so ein Wiggins, der ist aktuell noch fast auf dem Maximum, was das Zeitfahren angeht. Das hat er jetzt bei der WM ja auch wieder unter Beweis gestellt. Mhm. Bei einem Toni Martin könnte ich mir fast sogar vorstellen, dass er diesen Zeitpunkt auf seinem Maximum ein bisschen verpasst, dass er das vielleicht noch Jahr für Jahr so ein bisschen nach hinten schiebt. Das mache ich noch irgendwann, das ist ein Ziel, bleibt ein Ziel, werde ich auch irgendwann angehen. Aber dass er vielleicht dann gar nicht mehr vielleicht diese absolute Superklasse hat, um das wirklich auch durchzuziehen. Und ich glaube, die braucht er, um einen Bradley Wiggins zu schlagen.
Widerspreche ich dir ausnahmsweise mal, weil ich glaube, dass ein Toni Martin einfach durch seine, in Anführungszeichen, anderen Aufgaben, die er noch im Team hat bei einer Rundfahrt, deutlich weniger frei in so ein Zeitfahren gehen konnte bisher wie ein Bradley Wiggins, der jetzt zum Beispiel, um bei der WM zu bleiben, ist halt komplett ausgeruht daran gegangen. Und ich glaube, dass ein Toni Martin, wenn er mal die Zeit bekommen würde, ja, also wenn man ihm sagt, pass mal auf, hier hast du 3 Monate, konzentrier dich mal da drauf und dann gehst du das mal an. Ich meine, er ist immer noch 5 Jahre jünger, Toni Martin, auch als Wiggins. Das darf man halt auch nicht vergessen.
Und, ja, mit Sicherheit. Also allerdings, so ein Bradley Wiggins hat sich jetzt auch nicht nur auf den Bahnwettbewerb konzentriert. So ein Bradley Wiggins ist auch die Tour of Britain gefahren. Guten Toni Martin ist die Vuelta gefahren, aber bei der Vuelta, als spätestens nachdem Rigoberto Urán dann raus war, und für den musste man jetzt auch nicht so zwingend fahren, weil er nicht der absolute Favorit war. Ich glaube, dass ein Toni Martin bei der Vuelta doch schon gezielt Richtung WM dann schauen konnte.
Mhm. Es wird auf jeden Fall spannend werden. Also ich würde mir wünschen, dass also Cancellara, Wiggins, Martin, das wären so Kandidaten, wo ich mir sage, das würde ich gerne sehen. Also das möchte ich gerne erleben. Oder sogar auch, ich weiß ja nicht, ob Cancellara nochmal bei der Olympiade 2016 in Brasilien starten wird.
Oder auch, also ist mit Sicherheit ein Ziel.
Oder ob er noch die Klasse hat, die er vielleicht mal 2012 bei der Olympiade hatte. In der Vergangenheit.
Also zumindest der Straßenkurs soll ja recht schwer sein. Eher was für Bergfahrer, also gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass da Cancellara im Straßenrennen die ganz großen Chancen hätte und im Zeitfahren, ja gut, ein Cancellara wird auch nicht jünger.
Man muss ja dazu sagen, dass wir beide völlig unabhängig voneinander sehr, sehr große Olympia-Fans sind. Ne? Also, ich glaube, 2012 hast du gar nicht geschlafen, oder? Du hast nonstop durchgemacht.
Oh, das stimmt gar nicht. Also 2012 habe ich sogar verhältnismäßig wenig gesehen, weil ich da auf einer Exkursion in Schweden war.
Ach, stimmt, da war die Geschichte. Aber dann war es 2008.
Und 2008, ja, stimmt. Also da war ja Peking, Zeitumstellung.
Da hast du deinen kompletten Lebensrhythmus umgestellt.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Studium quasi zu dem Zeitpunkt abgeschlossen, beziehungsweise abgebrochen.
Ist auch ein anderer Abschluss.
War quasi noch in der Phase, in der ich dann wartete, bis das neue Semester dann mit dem neuen Studium losgeht und war da dann aber auch flexibel. Also das heißt nicht, dass dann andere Sachen darunter gelitten haben, sondern ich hatte zu dem Zeitpunkt die Zeit und habe dann gern und auch viel von Olympia 2008 doch mitgenommen und war eine schöne Zeit.
Ja, ich erinnere das noch. Da war ich auch ein bisschen neidisch. Also das war schon... Ja, also wir finden beide Olympia ganz grandios, jenseits von allem, was da drumherum mit IOC und den ganzen Geldern, die da fließen und so weiter, aber als Ereignis selber, ohne das drumherum, beide ganz toll. Und deswegen freue ich mich auch immer auf diese olympischen Straßenwettkämpfe. Ganz, ganz grandios.
So. Auch bei Olympia, sorry, wenn ich das gesprochen habe, was da auch schöner ist, finde ich, die Anzahl der Starter pro Team ist geringer. Mhm. Und das macht das Rennen immer offener. Also bei einer WM mit neuen Startern kann man so ein Rennen noch halbwegs kontrollieren oder man weiß genau, wenn jetzt einer was riskiert, hey, ich habe da meine 8 Helfer, die können da nochmal Löcher stopfen und die Ausreißer kriegen wir schon. Gut, jetzt bei der WM diesmal nicht, da haben sie den Kwiatkowski zu weit wegziehen lassen, aber ansonsten ist es doch viel, viel kalkulierter. Mhm. Und bei Olympia mit maximal 5 Startern, da muss man dann schon eher gucken, wem geht man mal hinterher, wann wartet man. Und deshalb sieht man bei Olympia dann auch mal den einen oder anderen Sieger, mit dem man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Sei es jetzt ein Vinokurov, der bei weitem nicht mehr in der besten Form war, oder dann 2008 ein Samuel Sanchez. Gut, lediglich 2004 mit Paolo Bettini. Kommt man schon davon ausgehen, okay, das war mit einer der stärksten.
Ja, und dieses teamübergreifende, länderübergreifende Zusammenfahren manchmal. Also wir werden sich wahrscheinlich noch fast alle erinnern an die Wettkämpfe in Sydney, als Vinokurov, Klöden und Ulrich damals ausgeritten sind. Und zu dritt quasi, also Kasachstan war damals ja noch keine, als Land keine Marke irgendwie auf der Radsport-Länderkarte. Da als die drei da ausgerissen sind, dieses Miteinander Zusammenarbeit und so, das war schon auch ein schöner Moment. Also immer wieder schön.
Klar, sieht man jetzt aber heutzutage, wenn man an die Telekom-Vergangenheit denkt, aber auch mit einem anderen Auge, ne?
Ja, klar. Aber auf dem Auge bin ich blöd.
In abgeschwächter Form hat man sowas Ähnliches ja dann auch 2008 erlebt, als dann in der Verfolgergruppe, jetzt zwar nicht ganz vorne mit dabei, aber als dann da Kolobnev fuhren für Russland, Cancellara für die Schweiz und dann noch so ein Schleck für Luxemburg, aber alle fürs Team Saxo Bank. Also,
stimmt.
Das erlebt man dann immer wieder, dass man dann mal mit Teamkollegen dann doch lieber zusammenfährt, wenn sie dann quasi unabhängig von der Nationalität im gleichen Rennstall unterwegs sind.
Ja, ja, also wenn man das gleiche Interesse hat, fährt man natürlich lieber mit dem Teamkollegen, wenn man einfach auch ihn besser einschätzen kann. Oder wenn er sagt, ich kann nicht mehr, dann glaubt man ihm und sagt, ich hänge mich noch hinten dran, um euch vielleicht noch ein, zwei Mal zu helfen, aber grundsätzlich bin ich platt. Dem glaubt man dann vielleicht eher als jemand aus einer anderen Mannschaft, wo man nicht weiß, was man auf diese Aussage geben kann.
Richtig.
Ja, ne, also ja. Ansonsten gibt's halt dann hinterher beim nächsten Teamtreffen richtig Klöppe. Wo wir dann in Erinnerungen schwelgen, jetzt der nächste Programmpunkt sozusagen, in Erinnerungen schwelgen und gleichzeitig nach vorne schauen. Die Tour de France 2015. Streckenvorstellung ist jetzt auch schon ein paar Tage her, aber wir hatten seitdem keine Sendung mehr und deswegen haben wir uns gesagt, wird das heute nochmal ein Punkt, den wir ansprechen oder wenn es eh so wenig los ist, den wir etwas ausführlicher besprechen. Was war denn dein erster Gedanke, als du die Strecke so gesehen hast, als du so gehört hast, okay, es wird diesmal so und so viel Zeitfahrkilometer geben, so und so viel flache Etappen, als du so einen Überblick über die Strecke bekommen hast?
Im Vorfeld von so einer Tour-Streckenpräsentation geistern ja immer verschiedenste Varianten im Netz herum, wie könnte die Tour aussehen, und je näher man dann wirklich an diese Veröffentlichung rückt, umso detaillierter werden ja diese Ausführungen, und man kann manchmal, wenn man auf der richtigen Seite schaut, am Tag vorher schon quasi fast sehen, wie es aussehen wird oder aussehen könnte. Und ich habe mir da im Vorfeld gedacht, ja, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, also da fehlt doch irgendwo noch ein Zeitfahren. Also ich habe dann auch, als die Tour wirklich dann so präsentiert wurde, habe ich mir dann gedacht, okay, 14 Einzelzeitfahrkilometer, Moment mal, habe ich da nicht ganz richtig geguckt und habe dann nach unten geguckt, sehe dann zweitletzte Etappe. Normalerweise auch so eine Etappe, wo man nochmal so ein Zeitfahren vonstatten gehen lassen kann. Habe ich mir gedacht, 110 Kilometer wäre ein bisschen lang, außerdem ist das doch kein Zeitfahren. Und habe mir dann gedacht, also das ist wirklich wenig. Finde ich jetzt auch nicht den richtigen Weg, muss ich sagen. Also wenn man mal allein diesen Aspekt jetzt mal herauspickt.
Das war der erste Schritt, und dann der zweite Schritt, der zweite Gedanke, wird bei dir wahrscheinlich ein ähnlicher gewesen sein, oder? Da wollen die Franzosen eine Tour für Franzosen machen.
Ja, wenn man jetzt das Ergebnis von diesem Jahr sieht, mit Pinot, Bardet, Perrault, alles drei Fahrer, die dieses Jahr am Berg sehr stark waren, im Zeitfahren vielleicht dann doch die eine oder andere Schwäche im Vergleich zu den absoluten Zeitfahrspezialisten, wie es vielleicht ein Froome auch ist, würde ihnen mit Sicherheit in die Karten spielen, auf jeden Fall. Also auf die Idee könnte man auf jeden Fall kommen.
Es ist nicht, man kann nicht auf die Idee kommen, es ist schon naheliegend, oder? Also das war sofort mein erster Gedanke.
Ja.
Und wenn ich sofort drauf komme.
Ja, gut, es gibt jetzt natürlich auch andere Fahrer, die jetzt vielleicht dieses Jahr bei der Tour nicht am Start waren. So ein Quintana ist jetzt auch nicht so der beste Zeitfahrer.
Der
Ne?
profitiert auch davon, das ist natürlich vollkommen richtig. Aber das war so, machen Sie dann, gehen Sie da mit dem richtigen Weg? Also insgesamt, bis auf, also hätten die noch, hätte man zum Beispiel am 9., die 9. Etappe ist ein Mannschaftszeitfahren, auch für ein Mannschaftszeitfahren jetzt nicht übertrieben lange, aber mit 28 Kilometer, so eher im unteren Längenbereich. Hätte man da ein vernünftiges 40 bis 60 Kilometer langes Zeitfahren gemacht, hätte ich gesagt, okay, bisschen komisch, ein bisschen langer Prolog, ein Zeitfahren nur und am Ende nicht nochmal etwas, ein bisschen eigenartig, aber das ist in Ordnung. Aber dieses etwas für Mannschaftszeitfahren doch recht später Zeitpunkt ist auch irgendwie komisch. Für die Leute, die vielleicht nicht so in der Materie sind, normalerweise nimmt man so ein Mannschaftszeitfahren relativ am Anfang einer Grand Tour. Aus dem einfachen Grund, dass dann die Teams relativ vollständig sind noch und deswegen Verschiebungen im Klassement, dadurch, dass Fahrer ausgefallen sind, nicht so oft auftreten, wie es sein kann, wenn es relativ spät stattfindet. Richtig? Habe ich das richtig so zusammengefasst?
Absolut richtig. Also oft, also man erlebt es sehr oft als Anfang einer Rundfahrt gleich erste Etappe Mannschaftszeitfahren. Keiner ist irgendwie verletzt, keiner hatte bis zu dem Zeitpunkt einen Sturz, jeder geht mit vollen Kräften daran. Ist auch die fairste Variante. 9. Etappe am Ende quasi der ersten Woche, noch vor dem ersten Ruhetag. Also man wird da auf recht erschöpfte Fahrer treffen, wo jetzt wirklich vielleicht die eigentliche Zeitfahrstärke gar nicht mehr so wirklich absolut entscheidet. Und was noch hinzukommt, also dieses Jahr hatte man ja schon mal wieder so eine Pflaster-Etappe, fand ich sehr spannend. Annibali hat enorm davon profitiert, sollte auch so sein. Er war von den Favoriten klar der Stärkste. Man hat gesagt, hey, war dieses Jahr gut, hat funktioniert, nächstes Jahr wieder. Prinzipiell ein interessanter Gedanke, bin ich auch ein Fan davon. Aber jetzt überlegt man sich mal, was dieses Jahr auf dieser Pflaster-Etappe überhaupt alles passiert ist. Also wie viele Stürze es da gab. Da hat es geregnet. Es hat reihenweise Fahrer hingelegt. Es ist nicht gerade undenkbar, dass jetzt auf dieser Pflaster-Etappe allein 10, 15 Fahrer vielleicht, wenn es blöd läuft, ausscheiden. Und dann geht man in dieses Teamzeitfahren und dann fährt vielleicht ein Team, nur mal eins zu nennen, ein Team BMC fährt vielleicht mit 9 Fahrern und ein Team Lampre fährt vielleicht mit 6 Fahrern. Jetzt sind 28 Kilometer jetzt nicht so lang, als dass man da jetzt 5 Minuten verlieren könnte. Aber die Abstände mit reduziertem Team werden dann doch recht groß werden.
Ja, also ganz komisch, also eine komische Entscheidung, die ich so nicht ganz nachvollziehen konnte. Mit dem Pflaster gebe ich dir vollkommen recht. Also ich bin ja auch der Meinung, dass ein kompletter Fahrer die Tour gewinnen sollte, jemand, der auf allen Terrains gut ist, der in allen Einzeldisziplinen gut ist und deswegen gehört ein Pflaster für mich zumindest in Teilen dazu. Allerdings, das vor einem Mannschaftszeitfahren stattfinden zu lassen, halte ich auch für bedenklich. Also wer weiß, vielleicht sagen wir in einem Dreivierteljahr super Tour gewesen und genau das waren die richtigen Entscheidungen, weil ich kann mich auch nicht erinnern, dass jemand, wann das letzte Mal ein Mannschaftszeitfahren so spät war. Ich glaube, 2003 war es auch so im vierten, fünften, sechsten Tag ungefähr.
Ja, also später war das nicht in dem Zeitraum, in dem ich Radsport verfolge. Also definitiv nicht.
Also ich kann mich nicht erinnern, ich würde mal schauen, 2003 Tour. Aber es sind komische Entscheidungen. Wer weiß, vielleicht werden wir am Ende sagen, wow, alles gut gemacht.
Was ich sehr schön finde, die Etappenankunft in Huy, also an der Mauer von Huy, wo auch jedes Jahr der Flash Wallon zu Ende geht, Halbklassiker, das finde ich eine interessante Geschichte, wie denn da wirklich so die absoluten Gesamtklassements-Aspiranten sich da schlagen oder ob da dann doch eher die Klassikerfahrer vorne dabei sind. Vielleicht sagt dann der ein oder andere Gesamtklassementsfahrer im Jahr danach doch, hey Mensch, den Flash Wallon, der lag mir doch bei der Tour gut, den fahre ich dann auch mal im Frühjahr mit.
Genau. Und dann später nochmal die Mauer, wie hieß es hier, die Mauer der Bretagne.
Ja, genau. Im Etappenfinale, das 2011 schon auf dem Programm stand. Damals hat man da den Sieger Cadel Evans gesehen, der dann auch später die Rundfahrt gewann. Aber das war dann so ein Sprint hinten raus zwischen Contador und Evans. Also ganz knappe Geschichte. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es da damals dann noch so ein bisschen Stunk gab zwischen Jelle van Endert und Jürgen van den Broek, weil sie da wohl nicht so wirklich miteinander gearbeitet haben. Einer hat angegriffen, der andere hat dann den anderen fast wieder eingeholt. War auf jeden Fall nicht so wie abgesprochen.
Also, das war so ein 2-Kilometer-Anstieg jetzt nichts Großartiges, aber zumindest immer sowas, was so ein bisschen Würze am Ende einer Etappe reinbringen kann.
Zusammengefasst kann man sagen, auf den ersten 9 Etappen gibt es viele Etappen, auf denen ein bisschen was passieren kann. Was ganz Großes wird wahrscheinlich nicht passieren. Die Rundfahrt wird offen bleiben und
In Holland natürlich immer die Gefahr der Windkanten, ne? Also das macht diese ersten Etappen, finde ich, so die ersten 3, 4 einigermaßen spannend, oder was da passieren kann, ne? Das hat man ja auch mehrfach schon gesehen. Ich lese jetzt gerade durch Zufall nochmal von Tyler Hamilton das Buch, ich weiß gar nicht, wie es heißt, irgendwie, ne, so eine Biografie, wo er auch beschreibt, dass an manchen Tagen oder es dermaßen nervös im Feld zuging, was von außen als sehr flache Etappe aussieht, wo aber jeder einfach nur Schiss hat, dass er auf eine Windkante kommt und dann ein Rennen schon so verloren werden kann.
Ja, und es sind nicht nur die ersten 4 Etappen, also auch wenn man sich die Etappen in Frankreich mal anschaut, also die Etappe beispielsweise nach Le Havre, die 6., die führt ja ausschließlich oder zumindest ab der Hälfte direkt an der Küste entlang, also da wird alles reinblasen. Generell die Entwicklung, die ersten 9 Etappen quasi ausschließlich als Küstenstreifen.
Ja, es sind überhaupt viele Flachetappen, wenn man sich das mal so anschaut. Also es geht ja das erste Mal, leider Gottes ist es hier nicht ausgewiesen, komischerweise. Das war früher mal so. Die ersten, im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte relativ viele Flachetappen. 9 Stück wird es insgesamt gesagt werden sein. Erinnere ich mich da falsch oder sind 9 Flachetappen einigermaßen viele?
Ja gut, was bezeichnest du da jetzt alles als Flachetappe?
Übernehme einfach die Bezeichnung, die Tour de France hier sagt. Die sagen 9 Flat Stages, 3 Hilly und 7 Mountain Stages. Habe ich irgendwie so gefühlt, ist das viel. Ich meine, freut mich ja für unsere guten deutschen Sprinter, die da ja mit Kittel...
Eins vorweg, also die genauen Profile sind ja für jede Etappe noch gar nicht unbedingt einsehbar. Mhm. Ich finde ja gut, man hat 2 Zeitfahren, dann hat man so eine Etappe wie die Pflaster-Etappe, wo jetzt nicht unbedingt ein Sprinter vielleicht ganz vorne mit ankommt, dann so wird die Etappe von Huy jetzt als Hügeletappe betrachtet, die Mauer der Bretagne wird die jetzt als Etappe betrachtet, oder kommen da vielleicht noch, ich meine, wir kennen ja nicht wirklich die finalen Kilometer von jeder Etappe. Vielleicht gibt es da auch mal die eine oder andere Etappe, wo vielleicht im Mittelteil ein bisschen was ist. Also es geht ja unter anderem so, das Zentralmassiv wird ja durchfahren.
Vielleicht sagen wir das nochmal am Anfang.
Also beispielsweise jetzt nicht als Bergankunft kategorisiert. Also da muss man, glaube ich, noch ein bisschen warten. Also die Mischung schaut für mich auf den ersten Moment gut aus, wo ich allerdings auch noch anhängen möchte. Ersten 9 Etappen, keine ganz hohen Berge und die kommen dann halt massiv in der zweiten Hälfte. Also da ist dann fast gar nichts mehr flach.
Man fängt in Holland, um es mal kurz zu beschreiben, man fängt sozusagen in Holland an, geht dann einfach mehr oder weniger die Atlantikküste runter, rüber in die Bretagne und fliegt dann von dort aus, wie so oft, dann runter. Von dort aus, also an die französisch-spanische Grenze, und fährt von da aus dann in einem Bogen hoch in die französischen Alpen. Und eine Etappe möchte ich natürlich nochmal besonders herausgreifen, die mich auch, ich glaube, ich kann das Jahr nicht mehr benennen, ich glaube, es war 2005, 2004, so in der Form genau so schon mal stattgefunden hat. Und das ist die vorletzte Etappe, die also dann wahrscheinlich auch nochmal richtig für Spannung sorgen soll. Mit dem Col du Télégraphe, Col Galibier und am Ende Alpe d'Huez. Wird das so sein, wie wir uns jetzt alles erhoffen, dass das am Ende nochmal 2, 3 Fahrer in einem Abstand von 1,5 Minuten und das die letzte große Schlacht wird? Das ist doch unsere Hoffnung. Oder wird es so sein, dass einer schon so weit vorne ist, dass es keinen Unterschied mehr macht und dass nur noch ein Schaulaufen wird?
Also man wird auf jeden Fall nicht aufgrund des Zeitfahrens einen großen Abstand sehen. Also die Hoffnung ist natürlich da und es ist auch gut möglich, dass es zu so einer Situation kommt, dass da noch einiges probiert werden kann. Allerdings wird sich auch bei dieser Etappe alles auf den Schlussanstieg konzentrieren. Ich meine, Col du Télégraphe, Col du Galibier, das sind jetzt große Namen, klar. Aber wenn man mal schaut, allein vom Gipfel des Col du Galibier bis zum Beginn des Anstiegs nach Alpe d'Huez sind 46 Kilometer leicht bergab. Da
hey, unterschätzt das nicht, dieses leicht bergab, da geht's ordentlich bergab. Also hat der zumindest der erste Teil ist ordentlich bergab. Das sind die dieses Jahr nämlich zu der Col de l'Outaré oder so ähnlich. Das ist der erste Teil des Col de l'Outaré. Und das weiß ich natürlich nur, weil ich da lang gefahren bin. Aber ich kann mir vorstellen, also angenommen, rein, das ist jetzt natürlich höchst spekulativ, wenn sich am Fuß des Galibiers zwei, drei Fahrer zusammentun, ja, die vielleicht auch nicht, die noch eine kleine Chance wittern oder deren, das, wo das die letzte Hoffnung ist, und den Galibier voll hochfahren und sich oben dann Vorsprung von 2, 3, 4, 5 Minuten rausgeholt haben oder mehr. Die kann man, glaube ich, auf diesem langen Stück zwischen Galibier und Alpe d'Huez, da kann man einiges an Zeit so an Abstand halten. Weil das ist wirklich reines Abfahren und oder viel Abfahren und mit Tempo. Ich glaube, da kann man sich einen gewissen Vorsprung sichern.
Aber meinst du tatsächlich, dass wenn da jetzt einer angreift, sagen wir mal auf Position 8, dass da kein anderer seine Teamkollegen da einspart?
Du weißt doch, ich schaue das mit dem Herzen. Ich würde es mir wünschen. Ich will doch nur diese Bilder sehen. Nee, natürlich nicht. Also wenn da ein Fahrrad, der jetzt, sagen wir mal, zwischen Platz 3 und Platz 10 mit einem Abstand von ebenso vielen Minuten da ausreißt, wird natürlich jeder hinterher steigen. Das ist nur so eine Wunschvorstellung.
Also was man 2011 gesehen hat, das war mit Sicherheit auch eine sehr, sehr spektakuläre Etappe, war ja der Angriff von Alberto Contador. Das war so eine ähnliche Etappe, auch mit Ziel Alpe d'Huez. Contador zu dem Zeitpunkt, ich meine, 5. oder 6. in der Gesamtwertung. Und er ist dann einfach, hat einen Helfer vorgeschickt, ich glaube, das war ein Dani Navarro, hat er noch Chris Anker Sørensen noch vorgeschickt und hat dann attackiert. Hat dann dazu geführt, dass ein Andy Schleck gleich hinterher ist, ein Cadle Evans ist hinterher. Cadle Evans hat aber schnell gemerkt, okay, das wird nichts, hat sich ins Feld zurückfallen lassen. Und Thomas Vöckler hat den Fehler gemacht, der hat versucht mitzufahren, ist nicht ganz rangekommen und fuhr gefühlt 20 Kilometer im Abstand von einer Minute da hinten dran. Ja, in der Abfahrt hinten raus ist dann alles wieder zusammengelaufen. Am letzten Anstieg hat dann Pierre Rolland die Etappe gewonnen. Das war damals ein Riesenerfolg für den Franzosen. Allerdings hat der Thomas Vöckler ja dann für seine Effort bezahlen müssen und hat dann nochmal das Podium verloren. War damals eine sehr, sehr spannende Etappe, aber dazu brauchst du auch so einen Fahrer wie Contador, der dann ab und zu auch mal, wenn er quasi nichts mehr groß zu verlieren hat, auch alles reinwirft.
Und es muss auch die Konstellation dazu geben, weißt du, es muss einfach, die Abstände müssen so sein, dass man sich vielleicht überlegt, steige ich hinterher, steige ich nicht hinterher, und diese paar Sekunden, die man zum Überlegen benutzt, der andere dann zu seinem Vorteil vielleicht nutzen kann und noch ein paar Meter mehr dazwischen bringt und so. Das ist in der Tat, ist das so, da müssen die Umstände stimmen sozusagen. Aber das ist auf jeden Fall eine Etappe, wenn ich sie nicht schauen kann an dem Tag, wird sie dick und fett aufgenommen und dann abends bei einem Glas Roten geschaut. Also da freue ich mich unfassbar drauf, auf diesen Tag.
Ein bisschen komisch finde bei dieser Tour, es ist nicht wirklich, man bezeichnet ja die Tour oft als die große Schleife. Beziehungsweise, dass es da mal mit der Uhr, mal gegen die Uhr herumgeht. Das sehe ich jetzt allerdings, wenn ich jetzt so die Karte mit den Wegen, die da gefahren werden, mir anschaue, nicht wirklich. Also das sind ja, wenn man es ja andeutungsweise so sehen will, sind es ja wie so zwei parallele Linien. Und ja, das Zentrum von Frankreich wird quasi fast komplett ausgespart für das Finale dann in Paris. Also ein bisschen komisch.
Von der Streckenführung gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist wirklich, einmal wird der Norden von Osten nach Westen durchfahren und einmal wird der Süden vom Westen nach Osten durchfahren. Und das war's. Also
schade, dass die Vogesen gar keine Rolle spielen. Das wäre natürlich für die deutschen Fans mal wieder eine interessante Geschichte gewesen.
Was man hat ja in der letzten Zeit schon diverse Gerüchte und man und munkeln hören. Man hat ja schon fast ein bisschen darauf die Hoffnung gesetzt, dass es dieses Jahr schon kommen wird, dass die Tour auch bald wieder in Deutschland eine Rolle spielen wird, im Sinne von einem Besuch der Tour in Deutschland stattfinden wird. Kollege Enrico hat ja mit Herrn Prudhomme auch schon in Münster gesprochen und er zeigte sich sehr interessiert. Und glaubst du, das wird wieder kommen von dem, was man so in den letzten Wochen gelesen hat?
Vorneweg, also Prudhomme ist natürlich sehr interessiert daran, dass Deutschland da wieder eine große Rolle spielt. Deutschland ist eine große, bedeutende Wirtschaftsmacht. Und wenn man die wieder für die Tour de France mehr interessieren kann, gewinnen ja beide Seiten davon. Ich glaube, man muss jetzt mal warten, wie jetzt vielleicht auch die deutsche Bevölkerung jetzt auf dieses Team Bora reagieren wird. Das ist mit Sicherheit jetzt eine ganz spannende Sache. Und wenn die öffentlich-rechtlichen Medien da jetzt wieder intensiver drüber berichten, wie dann auch die Resonanz ist von den Zuschauerzahlen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Und vor allen Dingen, ob es, so blöd es klingt, aber sollte es im kommenden Jahr oder bei der kommende Tour plus Berichterstattung plus 3-4 Wochen danach hoffentlich keine Art von Skandal oder irgendwelche Negativpunkte geben, sowohl von Fahrerseite als auch in der Berichterstattung. Ne? Also nicht, dass nächstes Jahr dann die üblichen Medien wieder drauf anspringen und drauf prügeln und irgendwelche Dopingfälle, die schon lange vor der Tour stattgefunden haben, dann auf einmal wieder aus den Kästchen geräumt werden. Das, denke ich, spielt auch nochmal eine ganz große Rolle und wie das aufgenommen wird. Und das ist, denke ich, mindestens genauso wichtig wie irgendwelche Einschaltquoten in der ARD. Und wenn so eine positive Grundstimmung herrscht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die von Prudhomme mit weiter angeschoben werden will und das dann im Jahre 2016 passieren kann.
Ja, was natürlich auch was ist, was man jetzt nie außer Acht lassen darf. Ich meine, so ein Etappenort bei der Tour de France oder allein so eine Etappe, wenn man die ausrichtet, das ist ja schon ein Ereignis. Also auch wenn man es jetzt nicht absolut vergleichen kann, jetzt vergleicht man das vielleicht jetzt mal so ein Stück weit mit der Fußball-WM. Und da erlebt man ja bei vielen Leuten, die eigentlich gar nicht so das große Interesse für Fußball haben, sobald dann Deutschland mal in einem Viertelfinale, in einem Halbfinale steht, kaufen die sich ein Deutschland-Trikot und gehen zum Public Viewing und feiern mit, als wären sie die absoluten Überfans. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dann so eine gewisse Stimmung einfach da ist, dass dann viele dann auch sagen, Mensch, da ist die Tour de France, wir haben nur eine halbe Stunde Fahrt dorthin, lass uns das doch einfach mal anschauen. Also das denke ich schon, dass das dann quasi so ein Ereignis, so ein Event ist, das dann auch Leute anzieht, die vielleicht nicht unbedingt Radsport im Fernsehen schauen oder vielleicht auch nicht unbedingt selbst so viel auf dem Rad unterwegs sind, aber die dann einfach sagen, Mensch, das schaue ich mir mal an.
Bin ich voll bei dir. Also ich gucke ja Fußball auch überhaupt nicht. Wenn dann mal bei so einer, wie du es jetzt schon sagst, diese WM, EM Fußballschauer und werde dann auch meistens fast geprügelt, weil ich irgendwie nur sage, was sind das denn für Mädchen, die dann nur rumliegen auf dem Feld und sich winseln, während ein Radsportler noch Blut überströmt, die Etappe weiterfährt. Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube, und wenn dann mal Leute sehen, was, dass es nicht nur um Doping geht, sondern auch um wirklich sehr, sehr schönen und interessanten Sport, dass man vielleicht mal den einen oder anderen mit ins Boot holt wieder. Oder zumindest ein Verständnis dafür entwickelt und dass sich vielleicht auch ein Nebenaspekt des Ganzen vielleicht, dass man nicht bei jeder Tour mindestens 5-mal angehupt wird, weil irgendein Autofahrer sich gestört fühlt, dass dann Radfahrer auf der Straße fährt. Das finde ich ist ja auch immer noch so ein Nebenaspekt, dass man einfach mal ein bisschen Verständnis dafür entwickelt, dass da ein sehr, sehr schöner Sport begangen wird. Ist bei dir denn auch noch so schön, fällt mir eigentlich gerade auf, weil ich bin gestern hier bei 22 Grad in kurzen Trikots gefahren.
Ganz so schön nicht, also es war vielleicht so 15, 16 Grad waren es. Also ich weiß, dass ich weiß nicht, bei euch in der Gegend über 20 Grad gab es.
Ja, gar ganz nicht. Ja, der Kölner ist halt doch vom Petrus verwöhnt im Gegensatz zu euch, die ihr in euren dunklen Ecken sitzen müsst.
Ja. Ja, das ist manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech.
Ja.
Und der nächste Sommer kommt bestimmt und dann ist es auch hier wieder schön.
Okay. Ja, dann bedanke ich mich. Kurzer Durchmarsch durch das, was passiert ist. Mal gucken, ob in 2 Wochen Velo Race wieder, was bis dahin passiert ist. Also wir werden auch in der Wintersaison, wenn etwas berichtenswert uns erscheint, zumindest auch kurz mal Hallo sagen und dann darüber berichten. Wenn jetzt überhaupt gar nichts passiert, was gerade interessant ist, dann werden wir uns vielleicht auch die Freiheit nehmen, nur ein 5-10-Minuten-Stück mal rauszuhauen. Weil wenn nichts los ist, was sollen wir drüber reden? Dafür haben wir den Snack. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei diesem Sonntagmorgen, an diesem Sonntagmorgen bei dir. Habt noch einen schönen Tag. Bedanke mich bei allen Zuhörern. Jetzt fahrt schön Fahrrad, solange die Sonne noch draußen so schön scheint. Und in die Keller auf die Rollen können wir uns immer noch bald wiedersetzen. Tschüss.
Ciao, ciao.